Er ist absoluter Experte, was B2B-Marketing angeht und Lead-Generation in diesem Bereich. Jetzt, wenn man versteht, Neukundenakquise im B2B-Markt, das ist die Königsdisziplin und die hat er gemeistert. Wenn sich jemand 10 Jahre lang auf ein Thema so fokussiert, hat er einfach das absolute Wissen dort in diesem Bereich. Also die günstigsten Preise für Neukunden.
Mittelmäßigkeit ist auch dein Feind? Du bist Dienstleister, Berater oder hast eine Agentur. Du möchtest mehr Neukunden, du möchtest mehr Marge, du möchtest mehr Zeit. Ja, du willst dich selbst und dein Unternehmen weiterentwickeln und erstklassig sein. Dann bist du hier genau richtig. Hör jetzt aufmerksam zu, denn wir haben der Mittelmäßigkeit den Kampf angesagt und teilen in diesem Podcast exklusiv mit dir unsere besten Erkenntnisse auf dem Weg to the Top. Lasst uns loslegen mit einer neuen Folge des Raus aus dem Mittelmaß Podcast. Und hier sind deine Hosts, Bernd Leitzoni und Timon Hartung.
Ich habe das Vergnügen, heute ein Interview mit Sandro Spieß zu führen. Er ist absoluter Experte, was B2B-Marketing angeht und Lead-Generation in diesem Bereich. Denn er hat die letzten 10 Jahre bei 2 großen Firmen gearbeitet, die nur ihre Leads über B2B-Marketing bekommen können. Einmal Xing Events und einmal die große internationale Firma Eventbrite, wofür er zuletzt dann auch das europäische Marketing und die Neukundenakquise aufgebaut hat. Jetzt, wenn man versteht, Neukundenakquise im B2B-Markt, das ist die Königsdisziplin und die hat er gemeistert. Wenn sich jemand 10 Jahre lang auf ein Thema so fokussiert, hat er einfach das absolute Wissen dort in diesem Bereich und hat so viele Sachen ausprobiert wie keine andere. Sandro wird uns heute in unserem Interview sagen, wie er B2B gelöst hat für Xing Events und für Eventbrite und was die besten Strategien sind, das zu tun und auch Cross-Channel-Marketing mit einzubinden, um einfach herauszufinden, wie kann ich die beste Customer Acquisition Cost bekommen, also die günstigsten Preise für Neukunden und wie kann ich es schaffen, dass der Customer Lifetime besonders hoch bleibt. Wir gehen auch konkret darauf an, welche Kanäle er verwendet und welche Methoden er verwendet hat, um diese Leads, besonders diese Business-to-Business-Leads zu generieren und zu gewinnen und dann diese weiterzuverarbeiten.
Ja, Sandro, wer bist du und was machst du?
Hi, Timon. Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf in deinem Podcast. Ja, ich bin Sandro Spieß, 34 Jahre, verheiratet, ein Kind, habe die letzten gut 10, 11 Jahre im Marketing verbracht für Online-Services und Online-Produkte. Habe Anfang 2010 bei einem Startup in München angefangen, wo wir uns ja auch kennengelernt haben, bei Amyando als Praktikant damals noch. Und diese Firma wurde dann gut ein Jahr später von Xing übernommen und dann auch migriert. Ich war da weitere fast vier Jahre, habe dort verschiedene Positionen im Marketing inne gehabt und habe dann die letzten 1,5 Jahre dort das Marketing-Team auch geleitet, diese Business Unit von Xing, und bin dann 2015 nach Berlin, nachdem ich Eventbrite angesprochen habe. Eventbrite ist ein globaler Player im Online-Ticketing aus dem Silicon Valley, und die haben jemanden gesucht, der ihnen hilft, den deutschen Markt sozusagen aufzubauen, und das hat ganz gut gepasst. Und ich habe ja gesagt, bin von München nach Berlin, kleiner Kulturschock natürlich, aber hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir haben das Team dort aufgebaut. Ich war da weitere 5 Jahre tatsächlich, habe in der Zeit neben dem deutschen Team, dem deutschen Marketing-Team, dann auch das Benelux-Marketing-Team in Amsterdam aufgebaut. Und Mitte 2019, also letztes Jahr, war es dann so, dass wir eine globale Reorg des Marketingteams gemacht haben. Und dort, da bin ich dann aus dieser eher nationalen Rolle, also Verantwortung des Dachmarkts, raus und habe dann das Thema Customer Acquisition oder Acquisition Marketing für ganz Europa betreut und habe dort in dem Zusammenhang ein Team in London aufgebaut. Das habe ich dann bis Februar, März diesen Jahres gemacht. Dann bin ich raus bei Eventbrite und seitdem arbeite ich tatsächlich an meinem eigenen Baby sozusagen. Ist noch ein bisschen früh, um da viele Details zu nennen, aber wie gesagt, wenn du mich nochmal einlädst in ein paar Wochen, dann kann ich dir da mit Sicherheit mehr dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall. Das heißt, jetzt am Ende bei Eventbrite, du hattest eigentlich eine komplette Marketingverantwortung für das Ganze, für EMA nennt man das, glaube ich, ne, für Europa.
Genau, die komplette Verantwortung für die Neukundenakquise aus Marketing-Sicht. Also es gab ja natürlich noch mehr Marketing sozusagen mehr Marketing-Teams, aber ich hatte das größte Team in Europa, das sich mit dem Thema Neukundenakquise beschäftigt hat.
Aber genau das ist ja auch das Spannende. Neukundenakquise ist der Challenge, den die meisten haben. Also Neukundengewinnung, neue Kunden zu bekommen für Agenturen und Dienstleister ist der absolute Schlüssel, um das Wachstum selber in der Hand zu haben.
Absolut.
Vielleicht kannst du ja mal was darüber erzählen. Ihr habt ja auch, also was waren bei euch die wichtigsten Kanäle? Das würde mich mal interessieren. Und wie stark war Empfehlungsmarketing bei Eventbrite?
Ja, spannende Frage, vor allem zum Thema Empfehlungsmarketing. Also ganz allgemein ist es so, aus Acquisition-Sicht habe ich die Themen Paid Acquisition verantwortet, das Thema SEO, dann CRM auch, E-Mail-Marketing, weil das Teil unserer Acquisition-Strategie war, Teil des Funnels auch. Wir haben ja sozusagen auf der einen Seite unseres Businesses, ist es so, dass wir ein organisches Business hatten, also Leute melden sich bei Eventbrite an, veranstalten ihre Events und im Best Case, versteht mich da nicht falsch, im Best Case müssen die nie mit jemandem von Eventbrite interagieren, weil alles quasi Software as a Service, Self-Service-Lösung. Und auf der anderen Seite das Sales-Geschäft, da ist es Lead-Gen, Nurturing und dann quasi Übergabe an einen Sales-Mitarbeiter im richtigen Moment. Und wenn wir uns auf das Thema Lead-Gen kurz konzentrieren, da ist es so, dass ganz klar das Thema Content für uns wahnsinnig wichtig war. Und zwar haben wir über Content, über White Paper etc. haben wir Leads generiert. Und diese White Paper, diesen Content, den wir dort produziert haben, den haben wir dann in erster Linie über Paid Ads distribuiert, aber natürlich auch das Thema mittel- bis langfristig war für uns immer wichtig, dass wir natürlich auch Volumina über unsere organischen Channels treiben konnten, um da einfach auch beim Thema Customer Acquisition Costs sozusagen dort ansetzen zu können, weil die wollen wir natürlich über die Zeit möglichst gering halten und da brauchst du natürlich im Channel-Mix auch Volumina über organische Kanäle.
Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu. Customer Acquisition Cost, kurz CAC. Und genau. Customer Lifetime Value, kurz CLV. Aber lass uns nochmal zurückgehen. Also eine Frage noch, um den Zuhörern so dich ein bisschen näher zu bringen. Mhm. Was ist eine kuriose Sache, die nicht jeder über dich weiß?
Als spannende Frage, eine kuriose Sache. Wir hatten bei Eventbrite die schöne Tradition, dass wenn man quasi neu ins Unternehmen kam, dass man dann, ich damals noch in San Francisco in unserem großen Office auf der Bühne eine peinliche Story erzählen musste. Und was mir tatsächlich kurz davor passiert ist, also ich share jetzt nicht nur eine kuriose, sondern eher die peinliche Story, die ich damals erzählt habe. Und zwar habe ich damals kurz davor ein neues iPhone bekommen und es war so weit, dass ich noch nicht mal, oder so neu, dass ich noch nicht mal ein Case hatte. Und mir ist tatsächlich dieses iPhone von meiner Couch runtergefallen nach 2 Tagen und ich drehe es um und der Bildschirm quasi ist gesprungen, schön Spider-App. Und ich war so aufgebracht und wütend, dass ich versucht habe, davon einen Screenshot zu machen und das meinen Freunden zu schicken. Ich fühle mich normalerweise als ein sehr tech-savvy Typ, wie man so schön sagt, aber da hat man mal gemerkt, dass wenn du dann wirklich in Rage gerätst, dass dann quasi alles abgestellt wird. Hat natürlich nicht geklappt mit dem Screenshot, aber genau, so viel zu einer kuriosen, peinlichen Story, die ich damals auch in San Francisco erzählt habe.
Wie bist du eigentlich zum ganzen Thema Marketing gekommen? Weil du bist ja bei Amiando schon als Marketing-Guy eingestiegen, aber war Marketing immer das, was dich bewegt hat oder war das eher ein Zufall?
Ich habe ja damals in München internationales Management mit Schwerpunkt Marketing studiert. Von dem her lag das so ein Stück weit auf der Hand, dass es auch in die Richtung geht. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, als ich quasi mit dem Studium fertig war, wollte ich in erster Linie mein eigenes Unternehmen gründen und dachte mir dann, okay, was gibt mir sozusagen das Werkzeug, lass mal in ein Startup reingehen und mal gucken, wie es läuft und mal lernen und von dort aus weitermachen. Das hat dann 10 Jahre sozusagen gedauert, aber wie gesagt, ich möchte es nicht missen, weil was ich jetzt sehe, seitdem ich an meinem eigenen Unternehmen arbeite, ist einfach, dass vor 10 Jahren wäre ich natürlich nicht so weit gewesen. Jetzt auch schon gesehen und mitgemacht, und das hilft mir wahnsinnig jetzt beim Aufbau meines eigenen Unternehmens.
Ja, ist richtig geil. Dann kommen wir zu Milestones, richtig geil, ist auch eine steile Karriere, muss man auch sagen. Ist natürlich auch mal die richtigen Firmen zum richtigen Zeitpunkt genommen, ne, und dann richtig Gas gegeben. Und deswegen hast du ja auch so super viel detaillierte Fachwissen einfach in dem Bereich Lead Acquisition, Lead Gen. Aber wo bist du mal richtig hart gescheitert und was war deine Erkenntnis daraus? Weil es ist auch immer spannend zu sehen, so, du gehst halt wie eine Rakete nach oben, aber irgendwo ist doch auch mal ein Triebwerk explodiert. Erzähl mal.
Hart gescheitert. Lass mich mal überlegen, da war jetzt nichts Existenzbedrohendes dabei in den letzten Jahren. Liegt natürlich auf der einen Seite dran, dass die Firmen eine gewisse Größe hatten, für die ich gearbeitet habe, aber natürlich auf der anderen Seite ich dann doch nicht quasi alles entscheiden konnte dort. Aber ich hatte jetzt in den letzten Monaten ja auch ganz gut Zeit, mal zu reflektieren, um mir mal Gedanken zu machen, so, was würde ich jetzt beispielsweise oder was würde ich jetzt anders machen? Und ein Thema, bei dem ich immer wieder hängen geblieben bin, ist eigentlich, dass wir viel früher bei Eventbrite auf externe Experten setzen hätten müssen. Warum? Weil am Anfang war es einfach so, dass wir versucht haben, wir waren ein super kleines Team, wir haben versucht, irgendwie alles selbst zu machen, hatten dann auch noch eine amerikanische Performance-Marketing-Agentur, da war, ich sage jetzt mal, nur mäßiges Verständnis für den europäischen Markt da. Und es hat uns Jahre gekostet, bis wir dann wirklich dahin gekommen sind und gesagt haben, so, okay, wir nehmen jetzt einen SEO-Experten und arbeiten mit dem eng zusammen. Wir nehmen uns eine Performance-Marketing-Agentur aus Europa, die dann auch entsprechendes Verständnis hat. Und was ist passiert? Wir haben einfach Ergebnisse liefern können und Ergebnisse gesehen, die so viel besser waren als alles, was wir davor gemacht haben. Und meine Erkenntnis beziehungsweise mein Learning aus der ganzen Geschichte ist eben, dass ja, im ersten Moment schrecken vielleicht immer die Kosten ab von externen Experten, aber die eigentlichen Kosten, über die man sich Gedanken machen muss, sind die Opportunitätskosten. Und zwar, weißt du, wenn du versuchst, irgendwie alles selbst zu machen, am besten noch irgendwelche Disziplinen oder Channels zu betreuen, bei denen du gar keine Ahnung hast, dann ist es oft einfach ein Waste of Time. Konzentriere dich auf die Sachen, die du gut machst, hol dir Experten rein für die Sachen, wo du Unterstützung brauchst, und ich schwöre dir, im Endeffekt sind die Ergebnisse, die du dann sehen wirst, und so viel besser. Also es war eines der wichtigsten Learnings aus den letzten Jahren für mich.
Ja, voll krass. Wie wichtig waren auf deinem Weg zum Erfolg und auch zum Misserfolg Mentoren für dein Vorankommen?
Extrem wichtig. Ich hatte das große Glück, wahnsinnig gute Leads zu haben über die Zeit. Ob das bei
also Führungskräfte war. Über dir, ne?
Genau, Entschuldigung, ja klar. Führungskräfte ja. Über mir, Chefs. Und konnte da wahnsinnig viel lernen, ob das, wie gesagt, in München war oder dann auch bei Eventbrite. Da hatte ich eh das große Glück, eben mit extrem smarten Leuten eng arbeiten zu dürfen. Und neben meinen direkten Führungskräften, die mich auch immer gefördert haben, hatte ich den Luxus, dass ich die letzten, ich würde sagen, 3 Jahre bei Eventbrite einen Personal Coach hatte, der von der Firma zur Verfügung gestellt wurde. Und da hatte ich alle 2 Wochen eine Session. Und das war natürlich auch nochmal einfach Wahnsinn, was die Entwicklung angeht. Da konntest du quasi Sachen besprechen, die du gerade auf dem Tisch hast, aber auch so mittel- bis langfristige Ziele, in welche Richtung du dich entwickeln möchtest, etc. Es hat mir wahnsinnig viel geholfen. Jeder, der die Chance hat, sowas zu machen oder sich auch überlegt, ob er sowas vielleicht machen möchte, in Form von jetzt, dass man selbst investiert darin. Ich kann das nur jedem raten, so ein Business Coach. Im Endeffekt ist es ja so, und es ist, glaube ich, überall ähnlich, man bekommt einfach die gewisse, man wird so ein Stück weit an die Hand genommen, aber man quasi sagt sich, man findet quasi die Lösung für das Problem, das man hat, selbst. Man wird nur an die Hand genommen auf dem Weg dorthin. Und das ist auch nochmal ein wahnsinnig schöner Prozess, der mir persönlich einfach wahnsinnig viel weitergeholfen hat.
Ja, wir sehen das auch ganz häufig. Also es sind die meisten Unternehmer da draußen sind ja extrem mutige Menschen, die sehr genial sind, die dann aber auch natürlich dadurch, dass sie so mutig sind, halt auch ein gewisses ja Ego haben und dadurch natürlich auch sehr auf ihre eigenen Ideen beharren. Und das führt dann zu so einem Boxed-In-Denken. Und ja. Die haben dann nicht mehr den Blick von außen. Und dieser Blick von außen ist genau das, was halt extrem wichtig ist, um, ja, besonders wenn man länger auf in einer Situation festhängt und dann nicht rauskommt, dann braucht man Hilfe halt von außen, weil es gibt diese schöne Beschreibung, ja, der immer das Gleiche probiert und ein anderes Resultat erwartet, das ist die Bezeichnung für verrückt sein. Und so ist es halt sehr, sehr oft bei den sehr oft bei genau solchen Führungspersonen und Geschäftsführern, die brauchen einfach jemanden, der sie an die Hand nimmt, ihnen zeigt, das ist der richtige Weg, jetzt tu die richtigen Sachen in der richtigen Reihenfolge, damit du zum Erfolg kommst und hat halt die Sicht von außen. Und das ganz, ganz Wichtige bei diesem ganzen Thema Coaching, Mentoren ist, du bezahlst jemanden dafür, dass er keine Agenda gegen dich hat.
Ja. Ja?
Weil du kannst immer einen Geschäftspartner fragen, ja, aber du weißt ja nicht, was für eine Agenda der hat. Der will vielleicht nicht, dass du besser wirst. Ja? Du kannst, das ist immer die Problematik dabei. Und so viele Freunde, die einem wirklich im Business weiterhelfen hat man meistens auch nicht, die einem wirklich weiterhelfen wollen. Und deswegen ist dieses Coaching-Mentoring-Ding ist wirklich ein Accelerator, um ja aus der Mittelmäßigkeit auszubrechen. Also super geil, dass du es auch hattest.
Definitiv. Und zu dem Thema, dass man als Unternehmer oft quasi komplett im Tagesgeschäft fast schon untergeht. Ein Tipp damals von meinem Coach war, weil ich kenne das natürlich auch, du hast tausend Sachen, die du irgendwie, mit denen du jonglieren musst. Und was mein Coach, was sie mir damals immer gesagt hat, ist, du befindest dich gerade auf der Tanzfläche, du als Lead, vor allem du als Lead, geh immer wieder raus, geh immer wieder auf den Balkon und guck von oben nochmal auf die Tanzfläche. Schau nochmal, wie es funktioniert. Also nimm dir die Zeit, und zoom mal raus, und das war, das sind so Kleinigkeiten, was? Das ist so ein Satz, den sie dir da in die Hand gibt, aber der so logisch ist und auf einmal denkst du dir so, ja, ich weiß es eigentlich, aber ich muss es einfach nochmal hören und du siehst sofort den Impact.
Ja, richtig geil. Ja, lass uns jetzt nochmal detailliert einsteigen zum ganzen Thema, CLV und Lead Generation, weil ich da hast du halt im B2B-Bereich so unfassbar viel Erfahrung und ich sag mal wirklich 10 Jahre Erfahrung, wie das gut funktioniert und welche Methoden gut funktionieren. Und ich hoffe, du kannst ein paar mit uns sharen heute und ein bisschen darüber reden, dass wir da einfach mal eine Sicht von dir bekommen, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert hat und welche Kanäle da auch interessant sind, weil das ist auch das, was die meisten immer interessiert. Die meisten glauben immer, die Lösung liegt im Kanal, wobei die Lösung tatsächlich eigentlich auf der anderen Seite liegt, wie du den User ansprichst in der Kommunikation. Aber erzähl doch mal vielleicht fängst du auch mal an und sagst doch mal kurz, was sind die Top-Kanäle gewesen, was habt ihr und was sind die Top-Kanäle gewesen, die nicht funktioniert haben und die Methodiken dahinter.
Sehr, sehr, sehr gerne. Wenn ich ganz kurz nur ausholen darf, du hast ja schon LTV oder CLV und CAC angesprochen, also quasi Customer Lifetime Value, das bedeutet, wie viel Umsatz mache ich mit einem Kunden über die Zeit der Kundenbeziehung. Und auf der anderen Seite hast du eben das Thema Customer Acquisition Cost, also was kostet mich jetzt, einen Neukunden zu akquirieren. Und wir haben diese Exercise mehrfach gemacht über die letzten 10 Jahre. Und es ist einfach wahnsinnig wichtig, als Unternehmer das auch mal zu machen. Nicht zwangsläufig nur, weil dann eine Zahl rauskommt, sondern es visualisiert super schön eigentlich, was im Marketing oder was bei dir passiert und wie du dein Business sozusagen steuern kannst. Auf der einen Seite, wie gesagt, dieses Thema Lifetime Value. Das ist zum Beispiel auch was, ich weiß, wir sprechen hier viel über Akquise, Neukundenakquise, aber ein Growth, ein Wachstumshebel kann auch ganz oft schon bei den Bestandskunden liegen. Und zwar, was ganz viele vergessen ist, dass man auch über die Bestandskunden wachsen kann, indem man entweder es schafft, dass die Kundenbeziehung, die Zeit quasi verlängert wird, und im besten Fall gleichzeitig auch der Umsatz quasi nach oben geht über Cross-Selling, Upselling, was weiß ich, was man da noch alles machen kann. Da ist es so, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr stark im Thema CRM sind, E-Mail-Marketing, Lifetime-Marketing. Das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was oft quasi hinten runterfällt, weil man sozusagen vorne genug reinbringt an Neukunden und damit so ein Stück weit ausgleicht, wenn hinten Bestandskunden runterpurzeln. Aber ich finde aus Unternehmenssicht ein wahnsinnig wichtiges Thema, mit dem man arbeiten kann und nicht nur arbeiten kann, sondern arbeiten muss. Und dann auf der anderen Seite Customer Acquisition Costs. da ist natürlich so, langfristig oder mittelfristig bis langfristig muss das Ziel sein, die Customer Acquisition Cost natürlich möglichst gering zu halten. Da schaust du dir auf der einen Seite den Channel Mix an, das bedeutet, also was sind meine Paid-Kanäle, was sind meine organischen Kanäle, wie ist das Verhältnis dort, was funktioniert weniger. Und in der Regel ist es so, wenn du anfängst, das haben wir auch gesehen, wie gesagt, ich habe Marketing in Deutschland aufgebaut, für Eventbrite, ich habe Marketing in Benelux aufgebaut. Am Anfang bist du natürlich sehr paid-heavy, weil du möchtest Volumen. Das sind die Kanäle, die am schnellsten quasi dir auch Ergebnisse liefern können. Und damit gehst du rein. Aber aus meiner Erfahrung ist es so, dass du auch von Day One on sozusagen dir eine mittel- bis langfristige Strategie zurechtlegen solltest, wie du es schaffst, dass du auch organische Kanäle zu Volumentreibern bringst. Also Stichwort SEO, Content. Aber was da auch noch ganz spannend ist, und du hast es gerade auch schon erwähnt, ist das Thema Referrals. Wie schaffe ich es, dass meine Kunden mir wiederum neue Kunden sozusagen empfehlen? Und da kann man natürlich interessante Sachen machen über Trigger, wie kann ich stimulieren, etc. Wie finde ich denn heraus, welcher meiner Kunden der zufriedenste Kunde ist, sozusagen? Ja. Kann NPS sein, Net Promoter Score oder andere Surveys oder enger Kundenkontakt und dann im richtigen Moment eben nach diesem Referral, nach der Empfehlung zu fragen. Das zum Mix, wie gesagt, Ziel sollte dort sein, dass ich natürlich das Verhältnis von Paid zu organisch, dass sich das positiv für mich entwickelt. Und dann das andere Thema ist natürlich kanalspezifische Optimierungen. Also wie schaffe ich es beispielsweise, dass meine Facebook- oder Instagram-Ads entsprechend performen? Ich glaube, da ist es halt auch so, dass man verstehen muss, dass es ein kontinuierlicher Prozess ist. Dass es quasi ständige Optimierung ist. Es ist nicht so, ich setze es einmal auf und das nächste Mal gucke ich einen Monat später rein, sondern es ist wirklich ständige Optimierung. Und dann natürlich das Thema auch on-site. Also wie schaffe ich es, dass die Conversion Rate möglichst hoch ist. Und da gibt es wir sprechen jetzt schon über wahnsinnig viele Kanäle und ich verstehe, wenn der eine oder andere dann sagt so, ich weiß jetzt gar nicht, wo soll ich denn jetzt überhaupt ansetzen, das ist so viel, aber eine Sache, die uns dann beispielsweise oft geholfen hat, ist erstmal alles aufzeichnen. Und das man kann zum Beispiel auch drüber schreiben, wenn man es visualisieren möchte, LTV, CAC im Verhältnis, dann schreibst du drunter, was hilft dir, den Lifetime Value zu erhöhen, was hilft dir, deine Kunden Akquisekosten nach unten zu bringen. Und dann könntest du sowas machen wie eine Impact Effort Matrix. Das bedeutet, du schreibst quasi in eine Matrix rein, so du quasi wie in einem System bringst du, okay, diese Maßnahme ist jetzt wenig aufwendig, aber hat hohen Impact und so kannst du priorisieren. Und das hilft schon mal, da wirklich weiterzukommen.
Ja, richtig geil. Also diese Impact-Matrix ist erstaunlich, das sollte man ja auch mit Tasks machen. Ja. Man sollte immer die machen, die Tasks, die dringlich sind, sondern die wirklich wichtig sind, sollte man schnell machen. Und da vertun sich die Leute oft, die antworten auf eine irrelevante E-Mail nur, weil sie halt jetzt gerade reingekommen ist.
Absolut. Und was da auch eine sehr, sehr große Gefahr ist, dass man, wenn man sich das nicht visualisiert und nicht aufzeichnet, dass man eine Tendenz dazu hat, die quasi Aktionen oder die Dinge zu verfolgen, die man schnell abschließen kann. Ja. Aber nur weil ich Sachen schnell abschließe, wenn es alles quasi Optimierungsmaßnahmen sind, die wenig Impact haben, dann komme ich auch nicht vom Fleck. Dann habe ich zwar 5 Maßnahmen in kürzester Zeit sozusagen abgeschlossen, aber ich sehe quasi gar nicht, ich sehe keinen wirklichen Impact. Und deswegen kann sowas wahnsinnig wichtig sein, beziehungsweise hilfreich.
Ja, absolut. Was waren denn eure Top-Traffic-Quellen? Also was war die Top-Paid-Traffic-Quelle? Facebook oder war es Google Ads oder was war das?
Es war tatsächlich bei uns Facebook. Also wir haben wahnsinnig viel mit Facebook Ads gearbeitet und im Endeffekt aus meiner Sicht lag das immer daran, dass wir natürlich dass der Facebook Ad Manager wahnsinnig viel zulässt. Und wenn man da jetzt jemanden hat, ich hatte das Glück, dass ich da jemanden auch im Team hatte, der dann wirklich ein Experte war und ist, und da kannst du natürlich wahnsinnig viel machen. Das hat uns super geholfen. Da haben wir unseren Content distribuieren können. Wir haben quasi eine Strategie gehabt, die schon angefangen hat bei der Content-Produktion. Du hast Awareness-Content produziert, du hast Consideration-Content produziert und dann auch dieser Decision-Content. Das bedeutet mehr oder weniger quasi Awareness-Content relativ breit und dann wird es immer enger bis hin zu dem Content, der quasi dazu führt, dass jemand dann zum Lead wird sozusagen oder halt konvertiert im besten Fall. Und das konnten wir mit einer entsprechenden Strategie einfach wahnsinnig gut sozusagen ausspielen dort, über Retargeting dann immer wieder etc. Und das war mit Sicherheit der Kanal, der bei uns viel Volumen getrieben hat.
Ja klar, also auch super geil, weil Facebook wird immer so ignoriert als B2B-Netzwerk, aber es sind halt alle Menschen auf Facebook und deswegen funktionieren B2B-Leads da genauso wie überall anders. Und das ist auch was, wo wir immer mit zu kämpfen haben. Wir erklären den Kunden, pass auf, Facebook, 2 Milliarden Menschen, daily active. Da sind sie alle, ja. Also es ist halt, die Leute wollen es nicht hören. Ja.
Absolut. Kenne ich auch diese Diskussionen. Im Endeffekt, die Zahlen lügen nicht. Guck auf die Zahlen, guck auf die Daily Actives in Deutschland auch und dann überleg dir mal, wenn da irgendwie, wenn wir da von Millionen sprechen, und du mir dann sagst, dass dort deine Zielgruppe quasi oder damit deine Zielgruppe nicht erreichbar ist, dann wird es eh schwierig. Ja. Und dann ist es natürlich so, es wäre so offensichtlich zu sagen, so okay, wenn ich jetzt ein B2B-Unternehmen bin, dann ist es vielleicht so, dass ein Business-Netzwerk besser für mich funktioniert. Wir haben auch viel beispielsweise mit LinkedIn getestet. Ich finde es auch wahnsinnig spannend. Ich muss aber einfach sagen, dass wir haben es gemessen, wir konnten günstiger qualitativ hochwertige Leads über Facebook generieren als damals über LinkedIn, war vor allem dem geschuldet, dass LinkedIn für uns relativ teuer war dann im Endeffekt.
Ja, klar.
Wir konnten die Voluminas nicht so reinholen.
Ist für alle extrem teuer. Es gibt andere Strategien, wie man das gut und günstig machen kann, mit gewissen Methoden, wo man nicht die Ads verwendet, aber ich glaube, das sprengt den Rahmen gerade. Lass mich fragen, habt ihr noch irgendwelche Randkanäle verwendet? Sowas, also jetzt AdWords ist logisch, aber das meine ich auch nicht. Ich meine sowas, habt ihr Snapchat probiert? Habt ihr TikTok probiert? Habt ihr YouTube probiert? I don't know. So ein bisschen mehr Randkanäle.
Ja, wir haben TikTok noch nicht. Das hatten wir nicht probiert, zumindest nicht, solange ich da war. Wir haben YouTube probiert. Da haben wir es so gemacht, dass wir zum einen YouTube quasi getestet haben, als quasi Video-Content produziert haben, als aus organischer Sicht, aber dann auch YouTube-Ads geschaltet haben. Grundsätzlich kann man sagen, dass wir YouTube vor allem für Awareness-Steigerung genutzt haben.
Ja.
Und das hat auch funktioniert. Das war super spannend. Ich meine, das ist immer so ein Hin und Her, Attribution und wie viel Impact hat es tatsächlich. Ich kann nur sagen, dass aus unserer Sicht es so war, alle Kanäle, wo wir quasi gesagt haben, so okay, da geht es jetzt in Richtung Awareness, das ist unser Ziel, da wollen wir quasi Reach aufbauen, hatte vor allem auch immer den Grund, dass wir quasi für uns eine Audience geschafft haben, um zu retargeten. Und wenn du das so siehst, dann hat das natürlich einen anderen Case, als wenn du jetzt sagst, so ja, okay, ich weiß jetzt nicht, ich für mich ist es eine Blackbox, ich kann es nicht messen, es passiert nicht. Das ist, glaube ich, man muss es einfach entsprechend angehen. Und dann ist es meiner Meinung nach auch ganz klar so, dass wenn du in Awareness investierst, wirst du über die Zeit Impact sehen in Form von verbesserter Conversion Rate along the funnel.
Ja. Sehe ich genauso. 100%. Also wir benutzen ja auch so eine Formel, wie wir durch die verschiedenen Zonen gehen. Also man ist erstmal problemunbewusst, dann wird man problembewusst, dann wirst du bedürfnisbewusst und dann wirst du lösungsbewusst. Mhm. Dann wirst du bewusst deiner Lösung. Das ist dann immer jeder nach dem Eventbrite oder True Impact Consulting und dann bist du halt im Most Aware oder Deal Aware State und dann geht es dann halt nur noch um den Preis und die letzten Trust-Elemente, die du weghauen musst. Und so sehen wir diese Funnels auch und da kann man halt sehr, sehr gut mit arbeiten, mit den verschiedenen Sektionen. Und YouTube ist auf jeden Fall in der Discovery, also in diesem problemunbewusst, problembewusst Bereich und nicht solution-aware.
Ja.
Von daher, das ist richtig cool. Wir testen auch mit YouTube. Spannend, es gibt ja sehr, sehr viele Kanäle draußen, aber es kommt, wie gesagt, es kommt nicht auf den Kanal an, es kommt einfach auf die Kommunikation drauf an und wo sich die Zielgruppe aufhält. Das sagen wir unseren Kunden immer. Und mit einem Mal hast du dann von 50 Euro Customer Acquisition Cost bist du auf 10 Euro.
Ja, und ich finde grundsätzlich schade es nie, wenn man im Marketing oder als Unternehmer einfach diese gewisse Neugier in sich hat und auch frühzeitig mal Kanäle ausprobiert. Ich finde eh, dass man, es muss einfach viel öfter oder viel mehr in unseren Köpfen auch dieses Thema drin sein, testen, ausprobieren. Funktioniert's, funktioniert's nicht. Egal, auch wenn es nicht funktioniert, ist es ein Learning. Und im weitesten Sinn gibt's ja auch diese Methodik, dieses Build, Measure, Learn von Eric Ries, diese Lean Startup Methode. Super spannend und ich glaube, das ist wichtig, wenn man sich das wenn man das beherzt, dass man sagt, so, okay, ständig quasi in Bewegung sein, Sachen auszuprobieren. Wieso sollte ich nicht als B2B-Unternehmen TikTok gerade im Moment ausprobieren? Wenn es möglich ist und ich dort quasi, oft ist es ja so, wenn du ein Early Adopter, einer der First Mover bist, kannst du in der Regel Reichweite zu Preisen einkaufen, die es zu einem späteren Zeitpunkt nie wieder so günstig geben wird. Und das können halt wahnsinnig spannende Momente sein. Deswegen würde ich immer sagen, so guck's dir an, probier's aus. Und dann musst du halt ein Gefühl dafür bekommen. Wenn du merkst, du kommst da nicht rein, okay, ich meine, nicht jeder Kanal muss für jeden das Richtige sein, aber ausprobieren halte ich für sehr, sehr sinnvoll.
Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, nicht jeder Kanal funktioniert und man investiert dann auch viel Zeit ins Learning, aber wenn sie funktionieren, kriegst du halt die Early Adopter Advantage. Aber auch jetzt bei Facebook zum Beispiel, ich glaube, Facebook ist immer noch nicht da, wo es sein kann. Es geht noch preislich nach oben. Und wie gesagt, es ist halt Interruption Marketing, das ist komplett anders als Google AdWords, wo du halt im Search Marketing bist, wo die Leute aktiv nach was suchen. Und wenn du im Interruption Marketing bist und machst es gut, kannst du immer noch geniale Preise erzeugen. Und da kommen wir jetzt zur Überleitung zu der Lead Gen Acquisition tatsächlich. Die Thematik ist ja immer, okay, wie capture ich den Lead denn auf der Seite? Was für ein Incentive gebe ich? Und da wäre jetzt meine Frage an dich, was habt ihr gemacht? Was war das, was am besten bei euch funktioniert hat? Du hast das White Paper vorhin angesprochen. War es das White Paper, was ihr gemacht habt?
Ja, wir hatten mit Eventbrite natürlich das große Glück, dass wir einen riesengroßen Content Engine sozusagen hatten. Wir haben global Inhalte produziert, wertige Inhalte in Form von White Paper, Studien etc. und haben die dann teilweise in UK, weiß ich ja, weil ich dann auch den UK-Markt verantwortet habe, da haben wir fast auf einer wöchentlichen oder zweiwöchentlichen Basis neue White Paper gepublished. Also das kann nicht jeder, das ist mir völlig bewusst und das muss man auch nicht machen, um erfolgreich zu sein, weil ich glaube, so als Faustregel gilt immer noch, der Erfolg eines Content Pieces ist 50% die Qualität und 50% die Distribution. Ja, weil du kannst das beste Content Piece haben, wenn deine Distribution, die Vermarktung schlecht ist, dann wird sich das trotzdem niemand angucken und umgekehrt.
Wie viele Leute haben die Dinger gelesen?
Kam immer so ein bisschen aufs Thema drauf an. Wir haben variiert zwischen Spitzenthemen. Wir hatten ja auch verschiedene Zielgruppen, wenn du das quasi vor Augen führst. Festivalveranstalter, Konferenzveranstalter etc. Das sind komplett unterschiedliche Zielgruppen. Ja. Und je nachdem, wenn das Thema spitzer war, dann waren es vielleicht ein paar hundert Downloads, die wir darüber generiert haben. Wenn das Thema relativ breit war und dann vielleicht auch noch ein Thema, was gerade im Moment sozusagen, wo wir auf irgendeinen Trend aufgesprungen sind, dann haben wir mehrere tausend Leads mit einem Paper
sozusagen. Und also der Lead-Capture-Prozess war ganz klar eine Wall davor, wo du deine Lead-Daten eingeben musstest und dann war der Lead quasi drin.
Das war sozusagen der Moment, in dem wir den Lead initial gecaptured haben. Wir haben da mit Progressive Profiling dann gearbeitet. Das bedeutet, dass quasi dein Marketing-Tool sozusagen, das Formular fragt am Anfang relativ wenig Fragen ab und dann, wir wollen ja quasi, dass diese Person über die Zeit sich mit mehr Content von Eventbrite auseinandersetzt. Beim nächsten Mal, wenn du jetzt quasi nochmal ein Paper runterlädst, dann werden andere Fragen abgefragt und so haben wir quasi dein Profil angereichert. Das war halt für uns immer ganz wichtig, dass wir gesagt haben, so okay, wir wollen mit einem Brighton Piece rausgehen, was sehr, sehr viel sozusagen, wo viele Leute daran interessiert sind, weil wir danach eine Nurture-Strategie hatten, also quasi gezielte E-Mails, die Leute immer näher rangeführt haben an uns und immer wieder neuen Content sozusagen angeteasert haben, die sie sich dann auch da heruntergeladen haben. Ja. So hat es funktioniert, aber ja, zu deiner Frage, es war ein Formular auf dem Blog.
Ja, voll spannend auf jeden Fall. Also was wir auf jeden Fall alle mitnehmen sollten ist, es ist ganz wichtig für euch, die Customer Acquisition Cost zu kennen, wie viel kostet es euch, einen Neukunden zu gewinnen und wie viel verdient ihr aus dem Neukunden dann über die Lebenszeit heraus und Sandro hat es perfekt gesagt, mit dem Nurturing oder mit dem Bestandskunden nochmal was verkaufen und die oder die Kundenlaufzeit zu verlängern, ist einer der effektivsten Wege, einfach diese Customer Lifetime zu erhöhen. Und wie gesagt, wenn ihr Kontrolle über das eigene Geschäft aufnehmen wollt, dann müsst ihr halt in Paid-Kanäle investieren, um dort einfach mehr Neukunden zu akquirieren. Und ich finde, das war jetzt gerade sehr spannend. Facebook ist der Kanal, wo man jeden finden kann. Und eine Content-Strategie mit einer Lead-Acquisition-Form ist sicherlich die einfachste Variante, dort gute Leads zu gewinnen. Und da muss man sich halt nur überlegen, was man für einen Content dahinter macht. Für jeden wird es sicherlich nicht möglich sein, dicke White Papers zu schreiben, aber es gibt ja noch viele, viele andere Content-Strategien, die dahinter sein können. Das fand ich schon richtig geil, weil es ist einfach so, von einer großen Firma mal zu hören, wie die wirklich Lead-Gen machen. Es lässt sich halt so viel zu übertragen auf Agenturen und Dienstleister auch. Und das, was wir machen, weil wir machen es sehr ähnlich und es funktioniert einfach sehr gut. Man muss einfach nur ja die richtigen Schritte in der richtigen Reihenfolge machen und dann funktioniert Lead-Gen auch. Und die meisten gehen zu früh auf. Das ist das, was wir sehen. Lead-Gen funktioniert, aber es funktioniert halt nicht straight out of the box. Ja? Du schaltest nicht an, gibst 50 Euro aus, hast 7 Leads. So ist halt nicht, sondern man muss halt auch, du musst halt für die Daten erstmal bezahlen bei Facebook. Und das ist normalerweise, es ist ungefähr was deine Customer Acquisition Cost mal 20 ist, brauchst du das, um zu lernen, ist so der grobe Daumenrichtung. Das heißt, wenn du 50 Euro zahlst und dann mal 20, dann das musst du erstmal ausgeben, um erstmal die Daten einzukaufen, um zu verstehen, wie deine User, wo sie sind, wie du sie akquirieren kannst.
Ja.
So, aber du bist jetzt unser Podcast heißt ja Raus aus dem Mittelmaß-Podcast und deswegen wollen wir auch das Thema kurz eingehen. Und du bist ja weit weg vom Mittelmaß mittlerweile. Aber warst du selber mal im Mittelmaß gefangen und hast du einen Tipp für unsere Zuhörer, wie sie das erkennen können und wie sie aus dem Mittelmaß ausbrechen können? Ich meine damit auch so einen gewissen Stillstand, auf so einem Plateau festgehangen zu sein. Sowas in der Richtung.
Ja, ich glaube, das kennt jeder mal, wenn man länger gearbeitet hat, dass man immer wieder mal Phasen hat, die sich anfühlen wie ein Plateau, wo man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle das Gefühl hat, dass man nicht vorankommt. Für mich war es einfach immer wichtig, diese Momente auch zu erkennen und dann auch diesen Moment sozusagen zu challengen. Und was mir immer hilft, sind dann auch gewisse Impulse sozusagen. Weißt du, dann das mag sein, dass für dich dann ein Impuls ist, dass du auf eine Konferenz gehst. Das mag ein cooler Impuls sein. Für mich war es immer so, aus meinem Netzwerk mit Leuten zu sprechen, sich zu treffen, Abendessen, Mittagessen mal mit jemand anderem, der dir dann auch nochmal eine Perspektive gibt, was bei denen im Unternehmen gerade passiert. Ich finde, diese Vernetzung und dieser Austausch ist so wichtig und ich weiß, wie schwierig es ist, wenn du in deinem Tagesgeschäft sozusagen gefangen bist, die ganze Zeit in dem Hamsterrad. Aber diese Zeit, sich zu nehmen, ist wahnsinnig wichtig. Und was ich auch, und das war wiederum ein Tipp von meinem Coach, ist Deep Thinking Time. Das ist ein Blocker im Kalender, jede Woche, manche machen es sogar jeden Tag. Und zwar ist es quasi die Zeit, wo du nicht gestört wirst durch irgendwelche Calls oder Meetings etc., wo du auch mal was lesen kannst, weißt du, was passiert in der Industrie etc., wo du dich hinsetzen kannst und über ein Thema nachdenken kannst und dir eventuell auch gezielt diese Impulse suchst. Und das hat mir dann in dem Moment immer wieder geholfen, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich jetzt gerade sozusagen auf so einem Plateau angekommen bin.
Ja, richtig cool. Was hast du eine Routine, die du täglich machst, die nicht gewöhnlich ist und dir dabei hilft, leistungsfähig zu bleiben?
Eine Routine?
So ein bisschen so ein Productivity-Hack.
Productivity-Hack. Es ist eine gute Frage, weil ich ja gerade im Moment quasi zum ersten Mal in ich sage jetzt mal, unstrukturierteren Verhältnissen arbeite, da ich jetzt quasi mein eigener Boss sozusagen bin von zu Hause und hier das alles versuche von hier aus zu managen. Also grundsätzlich ist es für mich so, dass ich mein Productivity-Hack gerade im Moment ist es, nachdem ich aufgestanden bin und meinen Sohn in die Kita gebracht habe, mache ich ein bisschen Sport. Das hilft mir. Ich merke, dass ich mich danach noch besser konzentrieren kann. Und dann ist es so, meine tägliche To-Do-Liste arbeite ich ab. Ich nehme mir ein bisschen Zeit, was steht an, und dann gehe ich rein und sage so, okay, das muss heute gemacht werden. Aber da finde ich auch gerade erst so richtig meinen Weg, aber es funktioniert ganz gut momentan.
Ja, sehr geil. So, jetzt die Neustartfrage ist bei dir fast vor ein paar Monaten Wirklichkeit gewesen. Pass auf, stell dir vor, du, alles ist weg. Dein Netzwerk ist weg. Du hast keine Assets mehr. Du hast wirklich auch nicht mehr die Kontakte und die E-Mail-Listen und was auch immer man noch vorher alles hatte, ja. Und die ganzen Whitepaper-Templates und sowas. Du hast nur dein Wissen und ein Laptop mit Internet natürlich und 5.000 Euro Startkapital. Was machst du und wie startest du neu? Was sind die ersten Schritte besonders für Kundenakquise?
Super spannendes Thema. Also was ich machen würde, ist, ich glaube, ich würde auf der einen Seite mal kurz sondieren, was sind relevante Themen da draußen, mit denen ich mich auch wohlfühle. Also wo liegt quasi meine persönliche Expertise? Und dann würde ich, weil ich es über die letzten Jahre so gelernt habe, entsprechenden Content kreieren darum. Und dann würde ich dieses 5.000 Euro nehmen, ein bisschen was quasi für die Kreation des Contents investieren. Es kann auch sowas sein, wenn man jetzt wirklich sagt so, okay, ich lasse eventuell sogar den Content schreiben. Why not? Wir haben auch externe Autoren hinzugezogen. Aber dann wirklich zu sagen so, okay, das ist das Thema, dazu kann ich dann trotzdem auch was sagen und dann den Rest der 5.000 Euro nehmen, um entsprechend zu distribuieren den Content. Und das vermutlich dann über Facebook, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich glaube, so kann man sehr, sehr schnell wieder quasi in ein ruhigeres Fahrwasser kommen und sozusagen wieder starten mit Leads, mit einer Datenbank und so weiter. Aber das wäre so mein Vorgehen, sich zurechtzulegen, was sind die Themen, wo bin ich Experte, und dann entsprechend, wie gesagt, 50% Qualität des Contents, 50% Qualität der Distribution, darauf achten und dann Gas geben.
Ja, richtig geil. Ja, so ist es auch wirklich. Ja, lass uns kurz in die Rapid-Fire-Runde einsteigen. Hier gibt es ganz kurze Fragen mit kurzen Antworten. Mhm. Was ist dein Lieblingsbuch?
Gerade im Moment lese ich Blitzscaling von Reid Hoffman. Finde ich gut.
Okay, sehr geil. Lieblingsfilm?
Lieblingsfilm? Täglich grüßt das Murmeltier.
Ja, richtig geil. Okay, das beste Investment?
Das beste Investment... Hoffentlich jetzt die Zeit, die ich in mein eigenes Unternehmen investiere. Wenn es nicht um Business geht, bestes Investment meines Lebens ist natürlich Zeit mit der Familie zu verbringen.
Na, sehr geil, sehr geil. Was ist der beste Business-Ratschlag, den du jemals bekommen hast, und es ist nur einer möglich?
Vertrau dir selbst. Das wurde mir mal gesagt. Vertrau quasi deinem Können. Zweifel nicht.
Letzte Frage. Das war ein richtig geiles Interview. Hat richtig Spaß gemacht, und ich glaube auch, wenn man das hier bis zum Ende anhört, hat man unfassbar viel echte Knowledge aus dem, nicht aus einer Website oder so, sondern von echter Erfahrung mitnehmen können, was Lead Generation angeht und was auch die Kanäle angeht. Und wo können denn die Hörer von dir mehr erfahren und vielleicht auch in Kontakt treten mit dir? Wo müssen die da hingehen?
Sehr gerne. LinkedIn, trete in Kontakt mit mir dort. Ich bin immer happy, wenn wir uns dort austauschen können, und das wäre mein bevorzugter Kanal dafür.
Ja, richtig geil. LinkedIn ist auch das neue Facebook irgendwie, deswegen, das passt schon sehr gut.
Es macht super Spaß. Ich habe, wenn ich mir angucke, wo ich gerade im Moment am meisten Zeit verbringe von allen quasi Plattformen, dann ist da LinkedIn mittlerweile echt weit vorne.
Ja, richtig geil. Ja, sehe ich genauso. Ja, vielen lieben Dank, Sandro, für das geile Interview. Ich fand es richtig spannend, und nochmal einen großen Dank an dich, an so eine Legende des LeadGen, und von daher, es war geil, einfach die Erfahrung aus deinen letzten 10 Jahren zu hören. Und vielen lieben Dank.
Danke, Timo. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich komme gerne wieder, wenn du mich einlädst.
Ja, super gerne, Sandro. Besonders, wenn dann dein neues Projekt schon ein bisschen weiter ist und du die ganzen Lead-Gen-Möglichkeiten dort ausprobiert hast, dann habe ich total Spaß daran, herauszufinden, wie es geklappt hat, weil das, was du mir bis jetzt erzählt hast, hört sich schon extrem spannend an. Wir sind ja heute auch super tief in Online-Marketing eingestiegen und in die ganzen B2B-Lead-Gen-Kanäle, die auch für große und kleine Firmen funktionieren. Und das Ganze ist sicherlich ein sehr komplexes Thema, aber es ist so essentiell wichtig, die Kontrolle über sein eigenes Business in die Hand zu nehmen und nicht nur auf Empfehlungen zu warten und darauf sein Business aufzubauen, sondern wirklich das in die eigene Kontrolle zu nehmen. Und deswegen hatte ich auch Sandro eingeladen, damit wir dort mal einsteigen können, um zu sehen, wie große Firmen das auch machen. Aber wie gesagt, diese ganzen Strategien lassen sich auch auf Ein-Mann-, Fünf-Mann-, Zehn-Mann-Firmen übertragen. Und wenn ihr dabei Hilfe haben möchtet, wie man sowas implementiert, in Kombination mit einer richtigen Marketing-Kombination, Kommunikation und einer Positionierungsstrategie, dann meldet euch doch gerne bei uns zu einem ja 100%ig kostenlosen Ersttermin an unter www.strategietermin.com und ja, macht dort einen Termin mit uns aus, weil da können wir euch einfach mal beraten, wie das Ganze bei euch zu implementieren ist und euch damit extrem weiterhelfen. Weil die Sachen, die Sandro seit Jahren schon anwendet, die können wir auch bei euch implementieren. Und deswegen geht auf www.strategietermin.com und sichert euch dort einen Termin. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis bald. Ciao.